NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend wünscht Birgit Langhammer. Wir verbringen, wenn Sie mögen, die nächsten 1,5 Stunden miteinander. Und unser Thema heute: Zweckehe statt Liebe. Ja, da könnte viel dahinter stecken. Wir sprechen aber heute über die EU und wir fragen, warum tun wir uns mit der EU eigentlich so schwer? Stell dir vor, es sind Europawahlen und keiner geht hin. Gut, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, aber doch ein messbarer Anteil der deutschen Wahlberechtigten interessiert sich nicht für die Abstimmung im Juni oder genereller die Arbeit der EU nicht. Ein Fünftel der Bundesbürgerinnen und Bürger ist das, so hat eine im März veröffentlichte Studie des Meinungsforschungsinstituts CIVEI im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung ergeben. Wenn man sich die Wahlbeteiligung bei vergangenen Europawahlen ansieht, dann gab es da einen ganz klaren Tiefpunkt vor 20 Jahren. Da lag sie nur bei knapp über 43%, bei der letzten Abstimmung dagegen wieder bei 61%. Und wir wollen heute Abend natürlich auch klären, woran liegt das, wovon ist das abhängig? Sind die Themen in Brüssel und Straßburg zu abstrakt oder zu kleinteilig, zu schwer vermittelbar? Ist allen klar, wie die EU funktioniert und welchen Einfluss sie eben auch auf unser, auf ihr Leben hat? Dazu eine Umfrage von Thomas Sambol.
Wann ist die Wahl denn? Es müsste mir viel wichtiger sein, glaube ich. Ich halte Europa für eine super politische Institution. Es muss irgendwie einen Zusammenhalt geben und irgendwie eine gute Richtung geben und ein Zusammenarbeiten. Und die Nationalstaaten müssen sich gut zusammenfinden, finde ich, um irgendwie eine gute europäische Idee voranzubringen. Aber ich bin gerade nicht so richtig im Film, worüber die eigentlich reden. Ich fühle mich gar nicht so richtig beteiligt. Also Brüsseler Entscheidung oder so, habe ich nie das Gefühl, dass die mich jetzt betreffen.
Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig. Ich werde auf jeden Fall wählen gehen. Aber ich glaube, manche Menschen fühlen sich da nicht mehr so zugehörig. Da ist eine gewisse Distanz entstanden. Vielleicht sind die Entscheidungsprozesse nicht mehr transparent genug. Ein bisschen schwerfällig oder sehr komplex. Und das kann man wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ich inklusive auch oft nicht. Aber Europa ist halt einfach die größere Organisationseinheit, wenn man im Vergleich zu anderen Bereichen auf der Welt was mitsprechen wollen auf Dauer.
Europa ist weit und ich verfolge zwar die Europapolitik, aber also wann die Wahl ist, das ist mir eigentlich egal. Weil ich immer noch irgendwo so fixiert bin auf deutsche Verhältnisse und zur Wahl in Deutschland gehe und es müsste eigentlich bürgernah sein. Das ist immer so weit in Brüssel und was da stattfindet und es findet eigentlich zu wenig auch in den Medien statt und irgendwie finde ich das als zu weit weg. Das liegt dann eigentlich auch ein bisschen an einem selber.
Man hört immer nur Riesensummen, die dahin gehen und dafür ausgegeben werden. Und ich sehe hier super viele Obdachlose auf der Straße. Hier ist einfach so viel zu tun.
Also irgendwann, wenn es zu groß ist, wird es vielleicht auch einfach nicht mehr so gut, das Ganze auch abzustimmen. Dann passt irgendwas nicht mehr.
Dass je mehr dazu kommen, natürlich schwieriger wird, einheitliche Entscheidungen zu treffen, weil zu viele verschiedene Meinungen gegebenenfalls einfach auch da sind, die schwer zu vereinen sind.
Ja, das waren jetzt auch schon ziemlich viele unterschiedliche Meinungen zur EU. Wir wollen heute Abend auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und fragen, wieso kommt die EU nicht so an? Interessiert Sie die Wahl? Wissen Sie den Wahltermin? Nein, das wird nicht abgefragt. Verfolgen Sie die Entscheidungen der EU-Kommission oder auch des Parlaments, dann rufen Sie durch 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Oder wenn Sie lieber schreiben, auch das ist möglich, ndr.de/redezeit. Sie finden dort auch unseren Livestream und können ins Redezeitstudio gucken, wenn Sie mögen. Erzählen Sie uns, was die EU für Sie bedeutet. Ich darf unsere Gäste vorstellen heute Abend. Die Lara Burkhardt ist bei uns, Abgeordnete seit 2019 aus Schleswig-Holstein für die SPD im EU-Parlament. Schönen guten Abend, Frau Burkhardt.
Moin aus Kiel, ich freue mich auf unseren Abend.
War das denn von Anfang an Ihr Wunsch, Politik in Brüssel zu machen oder ist das eher ein Zwischenschritt bei der Politkarriere?
Es war generell eher recht spontan. Ich bin tatsächlich sehr früh politisch aktiv geworden, mit 15, habe das immer ehrenamtlich nebenbei gemacht. Dann gab es immer wieder so Nervmomente, die mich dazu bewegt haben, dann mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ein solcher Nervmoment war dann kurz vor der Europawahl, wo wir einerseits über die Europawahl gesprochen haben, als ging es nur darum, den Rechtsruck in Europa zu verhindern. Dabei ging es für mich um ganz viel mehr Fragen, wie wir Europa eigentlich verändern können. Und es war auch eine Zeit, wo wir innerhalb der SPD, meiner Partei, eine Auseinandersetzung darüber hatten, ob man in die Große Koalition geht oder nicht. Und ich da stellvertretende JUSO-Bundesvorsitzende war. Und vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, hatten wir eine große Kampagne, No GroKo, und haben dann eben auch gerade als Jugendorganisation in der SPD gemerkt, vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, als junge Menschen in der Partei Verantwortung zu übernehmen. Und da war eben diese Motivation, Europa anders zu gestalten und vor allen Dingen auch Verantwortung dafür zu übernehmen, eine, die mich dann dazu bewegt hat, zu kandidieren, was dann ja geklappt hat bei der Europawahl. Und seitdem darf ich europäische Politik gestalten.
Und das als, wenn ich das richtig gelesen habe, jüngste deutsche Abgeordnete im Europaparlament. Ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben, Frau Burkhardt, weil gerade dieses jüngere Menschen und jetzt ja auch das Wahlalter gesenkt, das wird noch einen Punkt einnehmen in unserer Sendung. Enrico Littke ist auch bei uns, Politikwissenschaftler am Haus Rissen in Hamburg an der Gesellschaft für Politik und Wirtschaft e.V. Schönen guten Abend, Herr Littke.
Schönen guten Abend.
Noch hat ja der Wahlkampf nicht so richtig begonnen. Kann da noch mehr Begeisterung für die Europawahlen ja geweckt werden?
Ich denke schon. Wir wissen das ja auch aus nationalen Wahlkämpfen oder Landtagswahlkämpfen, die heiße Phase. Das sind so die 4 bis 6 Wochen vor dem Wahltermin. Mich haben die Zahlen jetzt der Studie auch nicht so überrascht, dass jetzt 20% noch gar nicht so interessiert an der Europawahl sind. Die ist noch weit weg. Das beobachten wir auch bei anderen Wahlterminen. Was erstaunt ist tatsächlich, dass die Wahlkampfvorbereitung wenig Beachtung gefunden haben. Also das Aufstellen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Europäischen Parteien. Ein Stück weit hat man das im nationalen Raum mitbekommen, als die nationalen Spitzenkandidierenden aufgestellt worden sind. Im November, Dezember war das. Aber jetzt die großen Parteitage der europäischen Sozialdemokraten, der EVP mit Ursula von der Leyen, die hatten weniger Beachtung gefunden. Und das ist auch das Problem. Wir Deutschen, wir kennen Ursula von der Leyen, wir kennen auch Agnes Strack-Zimmermann aus den nationalen Parteiwettbewerben, aber wir wissen nicht, wer Nikolaus Schmidt ist, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Wir haben kaum eine Ahnung davon, wer für die anderen großen Parteienfamilien antritt, weil die aus anderen Nationen kommen und sind die Kommunikationsräume nach wie vor abgeschlossen. Also wir wissen nicht unbedingt, was unsere Nachbarn über Europa so denken.
Wir wollen in der Sendung aber ganz viel darüber hören und eben auch fragen, wie man das vielleicht ändern kann oder wo man vielleicht ansetzen müsste. Vorher aber noch Helga Schmidt auch ein herzliches Willkommen in dieser Sendung heute Abend. Sie kennen sie bestimmt von NDR Info, weil sie uns immer viele Einschätzungen gibt. Sie ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin im Studio Brüssel. Hallo, guten Abend, Frau Schmidt.
Hallo, guten Abend.
Wir haben ja jetzt auch in dieser Umfrage schon gehört, ich weiß noch nicht mal, wann Wahltermin ist oder mir ist die EU zu weit weg. Aber als Korrespondentenjob, um jetzt mal interner zu erzählen, ist doch Brüssel schon sehr begehrt. Warum eigentlich? Weil das so viele Facetten hat?
Ja, weil man eigentlich jedes Thema mal anders sich anschauen kann, nicht nur aus der eigenen nationalen Sicht, sondern im Prinzip aus der Sicht von 27 Mitgliedsländern, wenn man will. Man trifft Journalisten, Kollegen aus den anderen Ländern und man hat die Möglichkeit, das finde ich ganz besonders wichtig für unsere Berichterstattung, immer auch in Hintergrundkreise, in Briefings zu gehen von anderen Botschaftern. Also wir gehen natürlich zum deutschen Botschafter, wenn der uns unterrichtet und sagt, wie die Position der Bundesregierung ist in einer bestimmten Frage. Lieferkettengesetz war ja so eine ganz wichtige zuletzt. Aber natürlich geht es auch oft um den Ukraine-Krieg. Und dann ist natürlich auch sehr interessant zu sehen, wie beschreibt das gleiche Thema der französische Botschafter. Dann gibt es einen Kollegen in unserem Team, der gut Polnisch spricht. Der geht dann zum polnischen Botschafter. Und danach tragen wir das alles zusammen und sehen dann auf der einen Seite, welchen Eindruck Hauptstädte erwecken wollen, welche Ziele sie erreichen wollen und zweitens aber auch, wo so Kompromisslinien verlaufen können. Und das kann man in keiner Stadt der Welt so gut recherchieren wie in Brüssel hier, weil das ganz offen ist.
Wir wollen auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir fragen, warum tun wir uns mit der EU so schwer? In dieser Redezeit bis 22 Uhr ist das auch Ihre Zeit. Rufen Sie gerne durch 08000 44 1777. Und jetzt haben wir schon die erste Anruferin in der Leitung, Birgit Westphal aus Edewecht bei Oldenburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo, Frau Westphal.
Hallo.
Was ist Ihre Meinung? Gehen Sie zur Europawahl? Ach stimmt, wer möchte denn auflösen? Ich möchte jetzt hier ja keinen vorführen an unseren Anrufern, aber wann ist Europawahl, Herr Littke?
Es müsste der 9. Juni sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Richtig, in Deutschland, aber Helga Schmidt ergänzt noch kurz, es ist ein längerer Zeitraum, einfach weil andere EU-Länder zum Teil länger wählen können.
Ja, genau. Den Anfang machen immer die Niederländer, die wählen schon donnerstags. Ne? Das ist dann der Donnerstag vor dem Wahlsonntag. Am Wahlsonntag die meisten, aber Irland zum Beispiel wählt auch am Samstag. Also im Prinzip 4 Tage Wahl in ganz Europa.
9. Juni ist das Stichwort, Frau Westphal. Damit sind wir wieder bei Ihnen. Gehen Sie zur Wahl?
Nein, dieses Mal nicht. Ich war das letzte Mal, als 400 Millionen Europäer aufgerufen waren, vom Ergebnis der Wahl so enttäuscht. Aufgestellt war zum Beispiel von den Konservativen Herr Weber und Frau von der Leyen, die dann letztendlich von den Vertretern gewählt wurde als EU-Präsidentin, Parlamentspräsidentin, die war überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Man konnte das gar nicht erwarten. Und ich hatte als Wähler absolut das Gefühl, dass das so im Hinterzimmer zwischen Herrn Macron und Frau Merkel ausgekungelt wurde. Und das hat mich derartig verstimmt, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht nochmal. Das ist irgendwie nicht transparent und das gefällt mir nicht. Mhm. Zum Thema Transparenz hat der Herr Lichtke eben ja auch schon gesagt, ich würde es durchaus spannend finden, was andere in anderen Ländern zum gleichen Parteienbereich so sagen und wie sie Punkte sehen. Aber das ist nur ein Punkt. Was ich immer wieder sehe, ist, dass ein absolutes Hemmnis ist, diese Einstimmigkeit der Entscheidung. Und das gibt immer wieder eine Chance für Orban und andere Querulanten, dass die EU eigentlich nicht zu Potte kommt, nicht von der Stelle kommt und so weiter.
Mhm. Frau Westphal, da waren schon einige Punkte dabei, die ich auch alle auf meiner Liste habe. Also bleiben Sie gerne noch uns erhalten in dieser Redezeit, weil wir wollen es sicherlich noch klären. Nur eine Frage an Sie direkt noch. Was müsste passieren, damit Sie doch noch bis 9. Juni Ihre Meinung ändern?
Es müsste mehr Transparenz in den ganzen Wahlkampf kommen. Und das, was passiert ist, dass man also plötzlich Kandidaten serviert bekommt, die nicht zur Disposition haben oder wo der Wähler in Deutschland so erstmal gar nichts von wusste, dann hätte ich meine Entscheidung ja vielleicht anders getroffen vor 4 Jahren.
Mhm. Frau Westphal, herzlichen Dank, dass Sie die Redezeit eröffnet haben. Ihnen noch einen guten Abend.
Danke, Ihnen auch. Und ich hoffe auf eine interessante Diskussion.
Wir geben unser Bestes. Wir sprechen ja heute, was tun, damit wir uns mit der EU nicht mehr so schwer tun. Und Frau Westphal hat ja gerade Transparenz angesprochen, Herr Lüdke, und Sie hatten es auch schon kurz gesagt. Und vielleicht noch mal vorne angefangen. Die EU kommt uns ja auf eine Art irgendwie sehr bekannt vor, ähnlich organisiert, wie wir das auch aus Berlin kennen. Und eigentlich ist es gar nicht so. Also können Sie diese Kritik von Frau Westphal nachvollziehen?
Ja, den Frust kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, nicht nur die Anruferin war frustriert, sondern auch die europäischen Parteienvertreter, die sich ja diese Spitzenkandidatenverfahren nicht ohne Grund ausgedacht haben. Es sollte ja mehr Licht ins Dunkel gebracht werden. Es sollte ein Gesicht geschaffen werden für die unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, aber auch für die Europäische Union als Ganzes. Und 2014 hat das ganze System ja noch funktioniert, weil da die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament klar waren. Das waren sie beim letzten Mal nicht. Es gab keine sogenannte große Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten mehr, sondern man brauchte einen dritten Partner und damit waren die Mehrheitsverhältnisse nicht gegeben. Und das hat im Grunde den Europäischen Rat, also die Staats- und Regierungschefs, wieder in Vorteil gebracht, weil laut dem Vertrag der Europäischen Union schlagen die jemanden vor, der Kommissionspräsident oder Präsidentin werden wollte. Und für Macron war damals klar, jemand ohne Regierungserfahrung kommt für dieses Amt nicht in Frage. Und Manfred Weber, der ist Parlamentarier durch und durch, der hat noch kein Regierungsamt bekleidet. Insofern war er raus. Aber es gab auch keine Mehrheiten für Alternativkandidaten. Also für Franz Timmermans von den Sozialdemokraten beispielsweise oder jemand aus dem breiten Team der Liberalen. Und eigentlich ein ziemlich simples Verfahren, was in den Verträgen dargelegt ist, also auch nachvollziehbar, transparent, das verkompliziert sich dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse nicht stimmen. Mhm. Und wir haben politische Mehrheitsverhältnisse im Parlament und wir haben politische Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Rat. Und die sind nicht immer gleich.
Und das frustriert dann, Frau Burkhardt. Sie sind ja Abgeordnete seit 2019. Also Sie waren quasi live und in Farbe mit dabei. Ist das was? Wir haben tatsächlich mehrere Mails, die diesen Punkt auch nochmal aufmachen. Also wo man erkennt, Wähler und Wählerinnen haben sich das gemerkt. Die haben da ein Gedächtnis. Ist das aus Ihrer Sicht vor Ort auch so? Oder ja, ist da nach ein paar Wochen das Tagesgeschäft und dann fällt sowas eigentlich auch wieder hinten runter, einfach weil man andere Jobs macht?
Also ich höre das tatsächlich auch immer wieder. Also diese Frusterfahrung, dass man die höchste Wahlbeteiligung in Deutschland hatte, die es je, also seit langem, nicht je, bei der Europawahl gab. Und dann kommt eben keine Person bei raus, die die Kommission führt, die auf dem Wahlzettel stand, beziehungsweise die Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie war. Und das hatte ich auch, ich war da ja auch gerade neu gewählt, auch als einen großen Frustmoment erfahren, weil ich glaube schon, dass wenn man zum Beispiel auch das Parlament als gewählte Institution damals am 26. Mai war das, glaube ich, 2019, hatte, dass wir ein bisschen übergangen wurden in diesem ganzen Prozess und man eben im Hinterzimmer im Rat entschieden hat, welche Person denn mehrheitsfähig im Rat ist. Und das fand ich so schwierig, dass ich eben auch mich entschieden hatte, damals Frau von der Leyen nicht zu wählen, aber natürlich dann meine Arbeit als Abgeordnete konstruktiv begleitet habe mit dieser Kommissionspräsidentin, die dann ja doch auch im Europäischen Parlament eine Mehrheit gefunden hat.
Wir wollen heute Abend gar nicht so viel über Köpfe, Namen und Parteien sprechen, aber an der Stelle vielleicht bietet sich's nochmal an, Frau Schmidt, dass Sie das Bild verkomplettieren, weil wir hören ja jetzt auch aus Brüssel, dass Ursula von der Leyen gar nicht so rasend beliebt ist, aber trotzdem wieder aufgestellt wurde. Vielleicht, wenn wir dazu doch nochmal ein, zwei Einschätzungen von Ihnen hören.
Mal auf keinem Stimmzettel stehen. Und daran zeigt sich, dass das Parlament, und da muss ich Frau Burkhardt ein bisschen widersprechen, die Sache einfach nicht zu Ende gedacht hat. In den Verträgen steht etwas ganz anderes. Da steht, dass die Staats- und Regierungschefs, die 27, den Vorschlag machen. Dann kann das Parlament diesem Vorschlag zustimmen oder ablehnen. Und es ist ja schon angeklungen, dass Herr Weber ohne jede exekutive Erfahrung, also keine Regierungserfahrung, keine Chance hatte, weder eine Mehrheit im Parlament hatte, noch zuvor unter den Staats- und Regierungschefs. Und dann ist das eben so. Als Wähler in Deutschland kann man ja auch nicht den Bundeskanzler wählen, sondern der Bundeskanzler wird vom Parlament gewählt. Das muss gar nicht die größte Fraktion sein, hat es ja auch schon mal gegeben, sondern er muss halt entweder die meisten Stimmen hinter sich versammeln. Das kann eine Koalition sein. Und so war es jetzt ja auch. Und auf europäischer Ebene, glaube ich, muss sich diese neue Idee des Spitzenkandidatenprinzip, übrigens wird es gar nicht in andere Sprachen übersetzt, das ist auch nur so eine deutsche Idee gewesen. Viele andere Länder haben sich da gar nicht so schnell, jedenfalls in der Öffentlichkeit, in der veröffentlichten Meinung angesprochen gefühlt. Das muss sich ja erst einspielen. Wie gesagt, es steht gar nicht in den Verträgen und jetzt probiert man das aus. Ist jetzt das zweite Mal. Ja, und je nachdem, wie das jetzt läuft, wird man danach, glaube ich, schon eine Bilanz ziehen, ob dieses Prinzip wirklich geeignet ist, den Besten zu rekrutieren oder die Beste an die Spitze zu bringen der Kommission, die ja in den vergangenen 5 Jahren in der Legislaturperiode, in der Frau von der Leyen an der Spitze der EU stand, so viele Erfolge aus Sicht der Kommission hat erreichen können, so viele Zuständigkeiten nach Brüssel ziehen können, so viele Probleme lösen können. Das ist meine Meinung jedenfalls, dass es wirklich wichtig wäre, die Besten da hinzubekommen. Das ist nicht so einfach.
Wir sprechen in dieser Redezeit über Europa und fragen auch, warum tun wir uns mit der EU so schwer? Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Europawahlen. Jetzt haben wir schon eine kritische Stimme gehört, einer Nichtwählerin. Ich glaube, jetzt hören wir eine Gegenmeinung. Johanna Müller ist in der Leitung aus Hamburg. Ich grüße Sie.
Guten Tag, guten Abend.
Wir haben ja schon geklärt, 9. Juni. Was machen Sie an dem Tag?
Wählen gehen.
Weil?
Weil ich überzeugte Europäerin bin. Die Leute nehmen die Vorteile der EU völlig selbstverständlich in Anspruch und sie sind daran überhaupt nicht mehr bewusst und sehen nur auf die Nachteile. Die EU ist einfach größer als Hamburg oder Deutschland. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne meinen eigenen EU-Abgeordneten hier aus Hamburg auch nicht oder Abgeordnete, weiß ich nicht. Aber wir haben Reisefreiheit, wir haben seit 80 Jahren Frieden. Das ist ein Grund, warum so viele Menschen hierher wollen. Die wollen einfach nur Frieden. Und wir sehen ja jetzt, wie das in der Ukraine ist, wenn man Krieg ist. Krieg hat meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern sowieso, haben alle 1, 2, 3 blutige, schreckliche Kriege, einer gegen den anderen. Die Hessen gegen die Preußen und die Österreicher gegen die Preußen und alle gegeneinander. Mhm. Und dann Frankreich gegen Deutschland, natürlich, wir waren ja mal Erbfeinde. Schreckliche Sachen. Der letzte große Weltkrieg mit 50 bis 100 Millionen Toten, 15 Millionen Vertriebenen, endlosen Verwundeten, Traumatisierten und so weiter. Das haben wir alles nicht mehr.
Mhm. Und das führen Sie aber, Frau Müller, auf die EU auch zurück. Also es könnten ja auch noch andere, aber Sie sagen, das ist der Friedensgarant gewesen.
Das ist der Friedensgarant. Der Friedensgarant ist die deutsch-französische Freundschaft und die EU, dass wir zusammen in der EU sind. Ich sehe auch Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Beim Hören der Sendung ist mir aufgefallen, ich kenne meinen eigenen EU-Abgeordneten gar nicht oder Abgeordnete. Ich weiß es nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Mhm. Das ist einfach weiter weg, weil es eine größere Einheit ist. Das wäre schön, wenn die ab und zu mal in ihrem Wahlbezirk wären. Mhm. Und eine Anregung an den NDR, bitte mehr internationale Pressestimmen, damit man auch mal sieht, wie das die anderen Länder sehen. Ja. Nicht immer von uns aus.
Da kann ich gleich ergänzen. Frau Müller, herzlichen Dank. Wir finden vielleicht gleich auch noch raus, wer die EU-Abgeordneten für Ihren Bezirk sind. Internationale Pressestimmen haben wir hierbei in der Info tatsächlich. Und zwar immer vormittags gibt es da eine Ausgabe. Aber ich entnehme dem ja auch, dass Sie gerne noch mehr wüssten. Dafür haben wir ja aber oft auch Korrespondentengespräche dann auch zu unseren Kollegen in Brüssel und in anderen Studios. Wir versuchen schon das ganze Bild zu zeigen. Aber wenn Sie es wahrnehmen, dass Sie da gerne noch mehr bräuchten, ist das ja vielleicht auch schon ein Punkt, den wir auch mitnehmen können. Vielen Dank dafür. Und ich möchte gleich abgeben an die Lara Burkhardt, weil die ist ja EU-Abgeordnete seit 2019, jetzt nicht aus Hamburg, sondern für Schleswig-Holstein aufgestellt. Frau Burkhardt, und wenn Sie jetzt gerade hören, dass Frau Müller sagt, ich kenne meinen Abgeordneten gar nicht, tut das weh?
Das tut schon weh, zumal ich auch gebürtige Hamburgerin bin und auch gerne für Frau Müller da bin, aber nun mal für Schleswig-Holstein und tatsächlich Mecklenburg-Vorpommern zuständig bin. Und was ich auch immer wichtig finde, ist da zu sagen, es gibt ja gar nicht so fixe Wahlkreise für die Abgeordneten. Es ist ja bei den meisten Parteien eine bundesweite Liste, außer bei der CDU, was die bayerische Spezifikation erklärt. Aber dementsprechend ist es eben so, dass selbst wenn aus Hamburg keine Abgeordnete ihrer präferierten Partei ist, dass dort irgendjemand eine Zuständigkeit für sie hat. Das Problem, was aber hinter dem Nicht-Sichtbar-Sein von Abgeordneten steht, ist schon ein bisschen auch strukturell, weil, was viele gar nicht so wissen, wir haben fast doppelt so viele Sitzungen wie der Bundestag und eben viel größere Betreuungsgebiete, die wir als einzelne Abgeordnete betreuen. Ich bin als eine von 96 Abgeordnete für 860.000 Menschen gewählt. Und dafür vorgesehen, dass ich diese Menschen sehe, sind genau 8 Wochen im Jahr, sogenannte grüne Wochen, wo wir eben in unseren Wahlkreisen unterwegs sind. Das reicht natürlich bei Weitem nicht, um all die Menschen zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Und das halte ich für ein großes, großes Problem.
Und Sie machen das ja auch anders, Frau Burkhardt. Ich würde nur einmal ganz kurz hier einschieben. Ich sehe es hier nämlich blinken und hier ruft jemand aus Kiel an. Und ich glaube, Herr Lindemann, sind Sie schon bei uns?
Jawohl, ich bin dabei. Guten Abend.
Und dann richtet sich, glaube ich, aber Ihre Botschaft heute Abend vielleicht sogar gleich an Frau Burkhardt. Wir haben hier gleich Nachrichten, aber kurz können wir noch sprechen. Also Sie kennen auch kaum Kandidaten, haben Sie gesagt.
Genau, ich hatte also an dieser Umfrage von CBS mitgemacht und da wurde gefragt, ob ich den Kandidaten hier aus Schleswig-Holstein kenne oder die Kandidatin. Da musste ich also doch sehr lange überlegen und wenn ich ehrlich bin, es fiel mir nur ein grüner Abgeordneter ein und ein CDU-Abgeordneter. Und ich glaube auch, dass da viel mehr Werbung gemacht werden muss. Wir sehen das ja bei der Bundestagswahl. Überall hängen Plakate. Europawahl habe ich bis jetzt überhaupt noch nichts gesehen. Da ist also meines Erachtens ein großes Informationsdefizit von der Europäischen Gemeinschaft und von den Parteien.
Herr Lindemann, herzlichen Dank. Grüße nach Kiel. Frau Burkhardt, Sie sind auch mehr in Schulen unterwegs. Vielleicht haben Sie Herrn Lindemann deswegen verpasst.
Ich bin natürlich vor allen Dingen in Schulen gerade unterwegs, immer freitags, aber ich bin auch in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Ich lade Herr Lindemann gerne mal ein, im Europa-Eck in meinem Büro in der Weißenburgstraße in Kiel vorbeizuschauen. Dann lernen wir uns vielleicht mal persönlich kennen. Aber ja, also die Schwierigkeit ist halt diese wenig Zeit und dann auch gleichzeitig die nicht so große Sichtbarkeit, vor allen Dingen auch in regionaler Presse, ne, die ja doch dann der erste Zugang zu Politik ist für viele Menschen. Genau, dementsprechend finde ich schade, dass ich Herr Lindemann noch nicht kennengelernt gelernt habe. Vielleicht kann man das ändern. Aber wie gesagt, ich nutze jede Zeit, die ich kann, um überall in Schleswig-Holstein unterwegs zu sein. Und da ist halt nicht nur Kiel, sondern auch das ganze Landesgebiet etwas, was ich abgrase.
Und Sie sind da sehr fleißig, das muss man schon noch mal dazu sagen. Und darüber wollen wir auch gerne noch ausführlicher sprechen. Wir haben ja noch eine Stunde Redezeit, und zwar bis 22 Uhr heute Abend. Und wir fragen: Zweck Ehe statt Liebe. Warum tun wir uns mit der EU so schwer? Einige Punkte haben wir jetzt, glaube ich, in dieser ersten halben Stunde ja schon gehört. Aber wir wollen einiges gleich auch noch gerne mit Ihnen vertiefen. 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer zu uns ins Redezeitstudio, und eben die Frage, wie bekommt man denn eigentlich auch noch mehr Interesse an Wähler und Wählerinnen? Herr Littke, eine Minute haben wir noch. Ist das denn dann mit den Plakaten, die Herr Lindemann gerade angesprochen hat, wirklich auch schon getan? Oder habe ich als Wähler, Wählerin schon auch die Pflicht, mich zu informieren, vielleicht auch online mal zu gucken, wer für meinen Wahlkreis steht?
Beides spielt sicherlich eine Rolle. Es ist vor allem aber auch die Zeit zwischen den Wahlkämpfen, in denen mehr Informationsarbeit geleistet werden muss. Das kann man auch nicht allein nur den Abgeordneten überlassen. Da braucht es eine größere Allianz. Abgesehen davon, Wahlplakate dürfen in vielen Kommunen noch gar nicht aufgehängt werden. Da gibt es enge Fristen von 6 Wochen bis 3 Monaten. Also das ist eigentlich nur das zu zeigen, jetzt geht's wirklich los. Aber diese informative Arbeit, da haben Parteien eine Bringschuld, da haben natürlich Wählerinnen und Wähler aber auch eine Hohlschuld, sich entsprechend auch zu informieren.
Auch das wollen wir noch aufgreifen. An welcher Stelle kann das besser gelingen? Haben wir wirklich alle auch schon verstanden, wie die EU arbeitet, und wo sehen Sie ganz persönlich auch Verbesserungspotenzial? Oder fühlen Sie sich gut informiert und wissen, wen Sie wählen mögen, beziehungsweise wofür Ihre Partei denn in Brüssel steht? All das können wir besprechen. 08000 44 1777. Wir hören jetzt hier das Nachrichten-Update und danach hören wir uns gleich wieder. Ich freue mich auf Sie.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Constanze Semidey. Der tödliche Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Außenministerin Baerbock sagte, solche Vorfälle dürften nicht passieren. Die Grünen-Politikerin forderte von Israel eine umfassende Aufklärung des Geschehens. Ähnlich äußerten sich auch die Außenminister der USA, Polens, Ägyptens und Großbritanniens. Die britische Regierung bestellte den israelischen Botschafter in London ein. Unter den 7 bei dem Luftangriff getöteten internationalen Helfern waren 3 britische Staatsbürger. Israels Ministerpräsident Netanyahu sprach von einem tragischen, unabsichtlichen Treffer. Minister und Vertreter von Justizbehörden aus 44 Ländern haben gefordert, dass Russland für Kriegsschäden in der Ukraine bezahlen muss. Das erklärten sie zum Abschluss einer Konferenz im niederländischen Den Haag, bei der es um die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine ging. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
Bei dem Treffen wurde ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine in Betrieb genommen. Gerechnet wird mit bis zu 10 Millionen Anträgen. Mehr als 100 wurden bereits in kurzer Zeit gemeldet. Möglicherweise sollen beschlagnahmte russische Geldmittel zur Entschädigung genutzt werden. Die ukrainischen Justizbehörden haben bislang etwa 120.000 Kriegsverbrechen registriert. Die Ermittlungen seien schwierig und die Spurensuche oft gefährlich, sagte ein Vertreter Kiews. Daher benötige die Ukraine auch in diesem Bereich Unterstützung.
Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich heute mit dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syriens Hauptstadt Damaskus. Das Gremium werde auf Bitte Russlands tagen, teilten die Vereinten Nationen mit. Bei dem Angriff waren gestern 2 iranische Brigadegeneräle und 5 weitere Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden. Der Iran drohte Israel mit Vergeltung. Die Inflation in Deutschland ist im März auf den niedrigsten Stand seit fast 3 Jahren gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen nach einer ersten Schätzung nur noch um 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aus Wiesbaden, Gabi Beck.
Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,5% betragen. Für den Rückgang der Preise sorgte vor allem billigere Energie. Auch Nahrungsmittel waren günstiger, zum ersten Mal seit vielen Jahren. Dagegen mussten die Verbraucher für Dienstleistungen mehr bezahlen. Die Inflationsrate ist jetzt nach dem erneuten Rückgang nahe der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von 2%. Damit wächst der Druck auf die Währungshüter, die Zinsen in Europa bald zu senken.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht meist regnerisch bei 8 bis 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, von Südwesten her Regen, maximal 5 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag weiter Regen, 9 bis 14 Grad. Am Freitag erst Wolken und Schauer. Später heiter bei 10 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Willkommen zurück. Wenn Sie schon unsere erste halbe Stunde verfolgt haben und wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben, dann natürlich auch ein herzliches Willkommen zur heutigen Redezeit. Und wir haben als Thema heute: Warum tun wir uns mit der EU so schwer? In der ersten halben Stunde hatten wir schon eine Nichtwählerin, die gesagt hat, sie ist frustriert, was nach der letzten Europawahl passiert ist. Dann hatten wir aber auch schon Anrufer, die große Verfechter der EU waren. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich die Sendung weiterentwickelt. Das liegt auch ein bisschen an Ihnen. Rufen Sie gerne durch. 0800 44 1777. Das ist die Telefonnummer ins Studio. Und wir waren gerade schon mittendrin. Wir haben Delara Burkhardt bei uns, Abgeordnete seit 2019 aus Schleswig-Holstein für die SPD im EU-Parlament. Und Frau Burkhardt, vielleicht knüpfen wir da nochmal an. In Umfragen zeigt sich, jüngere Menschen sind tendenziell eher an Europa interessiert. Die kennen ja zum Teil auch gar nichts anderes. Wir haben gerade eben die Dame gehört, die nochmal an schlimme Kriegszeiten auch in Deutschland und in europäischen Staaten erinnert hat. Aber trotzdem wissen junge Menschen die EU auch mehr zu schätzen. Jetzt sind sie viel in Schulen unterwegs und nutzen die Zeit, um auch aufzuklären über die Arbeit, die sie in Brüssel leisten. Können Sie uns erläutern, warum das wohl so ist?
Also ein bisschen haben Sie ja schon angedeutet, was der Hintergrund ist. Ich glaube, ich sage jetzt mal unsere Generation, obwohl ich, wenn ich in der Schulklasse bin, die mich gar nicht so jung finden. Im Politischen bin ich ein Küken, mit 31 bin ich aber doppelt so alt als viele der Schülerinnen und Schüler, die ich treffe. Die sagen mir dann immer, ja, ist doch selbstverständlich, dass es die Europäische Union gibt. Das, wo sie vielleicht ein Berührungsproblem haben, ist, wenn es um die Frage geht, wie funktioniert eigentlich europäische Politik und was hat das eigentlich mit meinem Alltag zu tun? Also das Grundverständnis davon, dass die EU wichtig ist, das ist in vielen, vielen Teilen der Gespräche, die ich habe, selbstverständlich. Die Frage ist, und damit konfrontieren sie mich dann auch immer, nachdem ich sie ein bisschen aufgewärmt habe, man hat immer erst Berührungsängste gegenüber Politikerinnen, da tauen die schon auf und fragen eigentlich, was tut ihr denn in der Europäischen Union, gerade auch bei den großen Fragen? Frieden spielt eine große Rolle, gerade für die junge Generation, Menschenrechte, aber auch die Frage darum, wie das Leben eigentlich bezahlbar ist, ob man selber auch sich mal leisten kann, unterwegs zu sein, Vorteile wie Erasmus und so weiter zu nutzen. Also die Frage oder das, was junge Menschen manchmal etwas weiter weg dann wiederum von europäischer Politik treibt, ist, was hat das eigentlich, wo ist meine Stimme hörbar in diesen Prozessen?
Das Potenzial ist da, weil junge Deutsche vertrauen der EU eher als der Regierung, berichtete zumindest seit Online Anfang Februar und hat sich da auch auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung berufen. Vielleicht, um Sie beiden anderen in unserer Runde auch nochmals zu fragen, Enrico Littke ist noch bei uns und Helga Schmidt, unsere Brüssel-Korrespondentin. Herr Littke, gibt man dann irgendwann auf oder hat man dann irgendwann so einen frustrierenden Moment wie die Nichtwählerin am Anfang? Oder wie erklären Sie sich, dass es bei Erwachsenen die Begeisterung nicht mehr gibt? Weil profitieren tun die ja eigentlich genauso.
Tja, es ist vielleicht eine gewisse Ernüchterung. Wir beobachten ja eine, ich nenne es jetzt mal Europa-Euphorie bei ganz Jungen und bei ganz Alten. Die ältere Generation, zumindest die wir jetzt aktuell noch haben, die haben diese Anfangsphasen der europäischen Einigung mitbekommen. Die wissen das aus eigener Lebenserfahrung wertzuschätzen. Vorhin ist das Stichwort Europa als Friedensprojekt gefallen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, junge Menschen wachsen heutzutage in einem liberalen, offenen Umfeld auf. Für sie ist Europa ein Kontinent der offenen Grenzen selbstverständlich geworden. Sie reisen viel, sie nehmen Erfahrungen, wie das Erasmus-Programm war, lernen andere andere Kulturen in Europa kennen und sind dadurch auch weltoffener, zugewandter. Und für sie ist im Grunde die Europäische Union die Verkörperung dieser Idee, die dahinter steht. Ein offenes, liberales Europa, das für Frieden, Freiheit, Demokratie beiträgt. Und das mag in den mittleren Lebensjahren vielleicht etwas abflauen, wenn auch andere politische Interessen, politische Sorgen das Leben begleiten, wo es dann um harte Fakten geht, wie kann ich meine Familie ernähren, wie kann ich mein Haus abbezahlen und so weiter. Und man sich dadurch auch mehr konkrete Ergebnisse einer europäischen Politik erhofft, die sie zwar liefert, die aber in der Wahrnehmung oftmals gar nicht so ankommen, weil sie durch viele Schleifen gehen muss, bis dann wirklich so eine Politikentscheidung auch gefallen ist.
Frau Schmidt, Sie sind Korrespondentin für uns, für die ARD in Brüssel. Wie schwierig ist es denn für Sie, aus den vielen, vielen Sitzungstagen, Themen, Stunden, das rauszufiltern und darüber dann zu berichten und dann eben auch hier im Programm von NDR Info hörbar zu sein und zu entscheiden, das hier hat eine Relevanz und daran muss man auch deutsche Hörer, Hörerinnen, Wähler, Wählerinnen unbedingt beteiligen?
Ja, ich finde das gar nicht mehr so kompliziert. Ich war schon mal vor 15 Jahren in Brüssel Korrespondentin und da waren wir alle wirklich Auslandskorrespondenten. Und das ist heute nicht mehr so. Ich denke, wir sind inzwischen Inlandskorrespondenten in Brüssel, genau wie die Kollegen in Berlin. Weil, und das merken wir morgens in unseren Redaktionsschalten mit den Redaktionen zum Beispiel in Köln und in Hamburg, weil die Themen, die in Deutschland besprochen werden, entschieden werden, die werden zu einem ganz, ganz großen Teil immer auch in Brüssel vorentschieden, mitentschieden oder bei Gipfeln dann abschließend im Kreis der Staats- und Regierungschefs besprochen. Und ich habe das so gemerkt jetzt in dieser Häufung der Krisen, dass doch alle wichtigen Fragen auf europäischer Ebene entschieden wurden. Die Frage, wie Europa sich vor Corona schützt, die Impfstoffauswahl, ja, während zwei deutsche Ministerpräsidenten, der eine aus Bayern, der andere aus Sachsen, noch bei Putin, das muss man sich heute mal überlegen, das war ja vor dem Einmarsch in die Ukraine, anstanden, um dort Impfstoffe, den russischen Impfstoff zu sichern, hat die EU-Kommission das hier in Brüssel entschieden, das Risiko verteilt auf 6 Unternehmen, das auch gefördert mit Steuermitteln, weil es nicht immer klappt bei Impfstoffen, also am Ende kam ein, wie ich finde, sehr gutes Ergebnis raus. Dann wurden Sanktionen gegen Russland, vielleicht das zweite ganz große wichtige Thema, schon längst verabredet von hochrangigen Kommissionsmitarbeitern mit den Amerikanern, auch mit den 27 EU-Mitgliedsländern, schon Wochen bevor der Krieg losging, als auch in Deutschland viele noch dachten, es gibt gar keinen Krieg. Russland, Putin wird das nicht machen. Und dritter wichtiger Punkt, der gar nicht so kompliziert war, den, glaube ich, viele Leute verstanden und auch gespürt haben, nachdem wirklich Europas Volkswirtschaften in der Corona-Pandemie am Abgrund standen, hat die Europäische Union eine Konjunkturspritze mobilisiert, wie es sie noch nie gegeben hat. Ich glaube, in der ganzen Welt, nicht jedenfalls nicht in Europa, von 750 Milliarden Euro. Und das Geld wurde dann gleichzeitig genutzt, jetzt nicht die Wirtschaft alten Typs aufzubauen, sondern das möglich auch an ökologische und an digitale Modernisierungsvorschriften zu knüpfen. Sehr wichtig für Deutschland, dass da immer noch erheblichen Nachholbedarf hat. Also das sind so ganz wichtige Punkte, die auch in den Hauptstädten natürlich entschieden worden sind, mitentschieden worden sind, wo aber der Anschub, die Idee voranzugehen, nicht zu warten, bis was passiert, doch wirklich aus Brüssel kam. Und das fiel uns eigentlich in der Berichterstattung gar nicht so schwer, weil es eh die Themen waren, die in Berlin, in Hamburg, in Köln, München sowieso auch diskutiert und berichtet wurden.
Und wenn wir dann aber heute Kritik hören, und wir haben viele Mails dazu bekommen, an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dann klingt auch oftmals durch, dass es ein Bürokratietiger ist und dass man sich vorführen lässt, dass vieles falsch organisiert ist und dass quasi nur so das Schlechte transportiert ist. Ist das dann eben auch ein Problem, ein Imageproblem oder ein Kommunikationsproblem, die guten Sachen ins Schaufenster zu stellen?
Ja, also da würde ich auch sagen, ich will das jetzt nicht schönreden, aber das ist ja jetzt keine Exklusivität in Brüssel, dass komplizierte Gesetze gemacht werden. Das Heizungsgesetz in Deutschland ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, wie das auch auf nationaler Ebene schiefgehen kann. Ich glaube, das Manko hier ist wirklich, wenn die Europaabgeordneten etwas beschlossen haben, was durch die Kommission, durch den Rat gegangen ist und sie bestätigen das dann oder in umgekehrter Reihenfolge, freuen die sich. Aber die Bürger werden dann erst 2 Jahre später in der Regel selber merken, dass die nationalen Gesetze das auch umgesetzt haben. Also ein Beispiel ist das berühmte Ladekabel. Natürlich ist das für alle Menschen von Vorteil, dass es bald nur noch eine Buchse mit einem Stecker, der in alle Buchsen passt, geben wird. Aber das wurde hier eben schon gefeiert. Aber bis das dann wirklich für jeden im Laden beim Einkaufen zu spüren ist, ja, das dauert. Da müssen die nationalen Parlamente das natürlich auch noch verabschieden, bis zu 2 Jahren. Ich denke, dieser Zeitverzug erweckt dann auch oft den Eindruck, es dauert zu lange, es ist zu kompliziert.
Und manche Sachen klappen eben gar nicht. Und uns hat eine Mail erreicht aus Rostock von Carsten Wetzig und auch davon gibt es mehrere. Er schreibt, die EU, die keine wirkliche Union ist, gängelt die Menschen aus der Ferne mit unzähligen Vorschriften, schafft es aber nicht mal, die vor Jahren beschlossene Abschaffung der Zeitumstellerei durchzusetzen. Vermutlich ist es die Nähe zum Wochenende, wo wir gerade alle wieder an der Uhr gedreht haben. Und eigentlich war das ja schon beschlossene Sache. Herr Littke, jetzt geht es da, wir haben das alle mitverfolgt, natürlich darum, dass Portugal da eine andere Helligkeit hätte, als das in Polen ist. Also man kann verstehen, warum es nichts wird, aber eigentlich hatte man sich ja mal drauf verständigt. Und wenn jetzt sowas eben dann nicht umgesetzt wird, dann zahlt es auf das Negativkonto ein.
Ja, das stimmt. Und das ist ein wunderbares Beispiel, weil gerade diese Frage der Zeitumstellung ja so ein deutsches Dauerbrenner-Thema ist. Jedes halbe Jahr kommt es wieder. Die Kommission hatte seinerzeit ja so eine europaweite Umfrage ins Leben gerufen. Daran haben sich knapp 4,5 Millionen Menschen beteiligt.
Also auch nur ein ganz kleiner Anteil, das muss man
genau,
dazu sagen. Ne?
Genau, ja. Also 1% fast der europäischen Bevölkerung. Und von diesen 4,5 Millionen Menschen waren ungefähr 2/3 Deutsche. Also das zeigt schon mal die Gewichtung, wo das eine Rolle spielt. Und man kann fast sagen, die Kommission war clever genug zu sagen, das entscheiden wir jetzt aber nicht, wie das denn umgesetzt wird, sondern das überlassen wir den Mitgliedstaaten, weil, wie Sie richtig sagten, jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Die einen wollen lieber bei der Winterzeit bleiben, die anderen bei der Sommerzeit. 27 unterschiedliche Meinungen, am Ende wurde nichts draus. Aber das ist so symptomatisch, an solchen eigentlich unwesentlichen kleinen Kontroversen entzündet sich dann eine ja massive EU-Kritik. Ich erinnere nur an die Gurkenverordnung, die ja auch nicht aus
In der Mail kamen die auch vor, all die Sachen, ja. Bananen, Gurken.
Genau, ja. Die aus keiner böswilligen Regulierungswut geschaffen worden ist, sondern gedacht war, aus dem Wunsch der Industrie heraus, eine Normgröße für Gurken zu haben, damit sie möglichst passgenau in Pappkartons passen und dadurch natürlich die Gurke für den Endverbraucher günstiger machen, weil mehr Gurken in die Kartons passen. Man kann jetzt darüber streiten, ob man so detailreich europaweit regulieren muss, aber es wurde der EU daraus eine Böswilligkeit und unterstellt, bis in den hintersten Winkel das Leben der Menschen regulieren zu wollen. Und das ist ja nun mal nicht die Absicht. Aber die Logik des Binnenmarktes, und auf der baut ja maßgeblich die EU auf, erfordert nun mal Handelshemmnisse abzubauen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem der EU, stark auf diesen Binnenmarkt fokussiert zu sein, Verträge zu haben, die nicht wie eine Verfassung nur den Rahmen abstecken, sondern sehr klar vorgeben, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Das unterscheidet die Verträge der EU von einer normalen Verfassung und bindet demzufolge auch politische Entscheidungsträger. Also ist die Kommission auch keine Regierung, die ihr eigenes Programm vorlegen kann, sondern ist auch gebunden an den Erfüllungsauftrag der Verträge. Und das unterscheidet sie von einer Bundesregierung beispielsweise.
Den Wirtschaftsaspekt haben wir auch noch, der kommt später nochmal in der Sendung, weil jetzt haben wir den nächsten Anrufer, der 08000 gewählt hat, 441777, die Telefonnummer zu uns in die Redezeit. Schönen guten Abend, Herr Klaus.
Guten Abend, Hamburg.
Sie erreichen uns aus Wolfsburg.
Richtig.
Wir hatten gerade vorher schon einen Anrufer aus Kiel, der sagte, er kennt seine Abgeordneten nicht. Ich will gar nicht wissen, namentlich, aber also, haben Sie eine Idee?
Ich habe gerade genickt.
Gut, sehr gut. Das heißt, Sie wollen auch wählen gehen am 9. Juni?
Nein.
Jetzt wird's spannend. Also Sie wissen, wer es ist, aber Sie gehen trotzdem. Warum nicht?
Ich weiß auch nicht, wer es ist, der Abgeordnete.
Ah.
Das war das Nicken.
Ach so.
Es gab, also alle Zuhörer, die jetzt gerade hier am Sender sind, die hören deshalb zu, weil sie sich für das Thema interessieren oder allgemein interessiert sind. Da war eine Frau Müller, die hat gesagt, Frankreich und sinngemäß. Frankreich und Deutschland wären so das Netzwerk oder die Basis der Europäischen Union, weil wir vor allem eines hatten in der Vergangenheit. Vergangenheit meint eben die Historie der letzten Jahrhunderte, nämlich Kriege. Das war eben nicht das, was Clausewitz gesagt hat, das letzte Mittel, sondern das war immer das erste Mittel. Und ich könnte jetzt, wir haben so eine große Gemengelage, den Stein in jede Richtung werfen. Die Wahlbeteiligung, ich glaube, in Deutschland liegt bei ca. 50% in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen. Warum auch Leute, wie zum Beispiel ich interessiere mich sehr wohl für Politik, aber eben nicht zur Wahl gehen. Ja, da muss ich ja mal durchatmen und ich weiß gar nicht, in welche Richtung tatsächlich ich den Stein jetzt werfen soll.
Vielleicht lassen Sie uns teilhaben, Herr Klaus, wenn wir es umdrehen und wenn ich auch Sie frage, was müsste passieren, damit Sie bis zum 9. Juni doch von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen?
Das wird in der Kürze der Zeit nicht zu einem, also möglicherweise werde ich wählen gehen. Aber die Kürze der Zeit wird nicht dazu beitragen, wird nicht lösen können, was an Aufgaben da ist. Man kann ja Europa schlecht reden. Europa ist aber notwendig. Auch das, die Europäische Union ist notwendig für alle Mitglieder.
Ja.
Wir haben EU-Geber, und da gehen wir jetzt eben wieder ins Risiko. Wir haben EU-Geberländer, wir reden über Geld jetzt, wir haben EU-Nehmerländer. Wir haben Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Und dann werden, ich sag mal, bestochen, in Anführungsstrichen, oder mit Vorteilen. Oder es werden Goodies verteilt nach Ungarn, nach Polen, oder in welche Richtung auch immer. Nach Polen in der Historie auf jeden Fall.
Also Sie sehen da Missstände in der EU, Herr Klaus. Ich muss sagen, wir hören Sie ganz schlecht. Ich höre ganz viel Wind bei Ihnen. Aber ich glaube, Sie haben ja gesagt, in der Kürze der Zeit können wir nicht alles aufziehen. Aber die Missstände, die Sie benannt haben, würde ich gerne in unsere Runde mitnehmen. Und dazu hat uns auch eine Mail erreicht von Gabriel Waltraud aus Winsen. Die schreibt, ich denke, es müsste dort endlich demokratisch zugehen. Dadurch könnte es zügiger laufen. Die letzten Vorkommnisse, Korruption, Bestechungsleistungen sogar aus Russland, müssen Misstrauen erwecken und sind sträflich. Es wäre schlecht, wenn die EU so weiter agiert und zerfällt. Ich glaube, das schließt an das, was Herr Klaus gerade gesagt hat. Und dann kommen wir ja eben nochmal an das lange Gedächtnis, Helga Schmidt. Sie als Korrespondentin haben natürlich auch viel berichtet über Bestechungen, über kofferweise Geld, das man gefunden hat. Wenn solche Dinge passieren, kann man natürlich sagen, das ist alles zutiefst menschlich, wo viele Menschen und viel Geld sind, passieren solche Dinge. Aber auf EU-Ebene hinterlässt es natürlich dann bei 27 Staaten vielleicht auch nochmal einen anderen Blick. Oder es ist gerade eben ja auch schon öfter, haben wir auch als Mail bekommen, gefallen, Viktor Orban würde hier das System ausnutzen. Das kann man ja eigentlich schlecht jetzt widerlegen. Oder wie Sie vorher gesagt haben, man kann es auch schlecht in ein besseres Licht rücken. Also das gibt Missstände.
Ja, aber die gibt's ja in allen Hauptstädten. Also der größte Bestechungsskandal, an den ich mich jetzt erinnere in den vergangenen Jahren, war der Regierung von Aserbaidschan an deutschen Bundestagsabgeordneten. Ich glaube größtenteils aus der Unionsfraktion, die sich erkenntlich zeigten mit begeisternden Artikeln über die touristische Situation dort. Eine furchtbare Diktatur übrigens. Es gibt Bestechung von Putin, dem russischen Präsidenten. Ich glaube, man kann sagen, im Moment und seit Jahren schon in vielen EU-Ländern. Ja, er hat ja beispielsweise Marine Le Pen einen sehr umfangreichen Wahlkampfkredit gegeben. Also die französische Rechtsextreme unterstützt mit seinem Geld. Sie hat das nie zurückgezahlt. Der ungarische Premier Viktor Orban hat das über eine mit ihm befreundete Bank ebenso gemacht. Also das ist im Moment so eine Politik von Diktatoren. Die Kräfte in den Rechtsstaaten der Europäischen Union zu unterstützen, die Rechtsstaatssysteme in der Europäischen Union abschaffen wollen. Und das ist auch im Europäischen Parlament passiert. Das passiert auch in anderen Parlamenten. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Grund, das gelassener zu sehen. Es ist aber wichtig zu sehen, wohin die Strategie des russischen Präsidenten zielt. Er will die EU spalten. Und natürlich scheint ihm da die Unterstützung der antidemokratischen, der rechtsextremen, insbesondere Kräfte, besonders vielversprechend zu sein. So muss man das einfach beschreiben. Das ist natürlich in Brüssel ein ganz besonderes Problem, weil das Parlament sich auch hier sehr hohe Ansprüche gesetzt hat. Und wenn die dann unterboten werden von einzelnen Abgeordneten, ist das besonders kritikwürdig, keine Frage.
Und damit einher geht ja der Vertrauensverlust. Wir fragen ja heute, warum tun wir uns mit der EU so schwer? Das war jetzt ein weiterer Punkt. Frau Burkhardt, Sie sind ja Abgeordnete und sind eben auch vor Ort, aber pendeln dann auch nach Schleswig-Holstein. Wir haben schon gehört, Sie machen viel auch an Schulen. Vielleicht kommen wir gleich auch noch dazu, den Punkt nochmal aufzugreifen. Aber vorher, was gibt's für ein Sicherungssystem? Also bekommt man, Sie sind 2019 dort eingestiegen, bekommt man da ein Handbuch und da steht, wenn jemand anruft und komische Dinge fragt und Geld bietet, kann man sich Hilfe holen? Oder wirklich ganz, ganz praktisch gedacht, wie agieren Sie als Abgeordnete oder was sind eigentlich so die Hilfestellungen für solche Punkte?
Also tatsächlich gibt es da im Europäischen Parlament sogar mehr Transparenzvorkehrungen als im Bundestag. Also ich werde immer mit Abstand am meisten gefragt, wie läuft das eigentlich mit dem Lobbyismus? Und ich sage immer, es ist natürlich in Europa so oder auf europäischer Ebene so, dass wir nicht nur für Deutschland, sondern eben für alle Menschen in der Europäischen Union Politik machen. Und dementsprechend ist es ja erstmal logisch, dass an einem Ort des Europäischen Parlaments mehr Menschen ihre Interessen artikulieren, weil wir ja für mehr Menschen auch Politik machen. Und tatsächlich ist einer der Sachen, die wir auf europäischer Ebene machen, die es zum Beispiel im Deutschen Bundestag nicht gibt, dass wenn ich als Abgeordnete für ein Gesetz zuständig bin, ich nachweisen muss, mit welchen Interessensvertretern ich mich getroffen habe. Wenn ich das nicht tue, kann mir das Verhandlungsrecht zu diesem Gesetz entzogen werden. Dementsprechend kann man auf meiner Website, ich mache das nicht nur bei den Gesetzen, wo ich selber verhandle, sondern bei allen Treffen, einsehen, welche Menschen ich treffe und wer möglicherweise Einfluss auf meine Entscheidungen hat. So, und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und daran kann auch jede Bürgerinnen und Bürger, also es ist ja nicht nur so, dass Europaabgeordnete auf Menschen zugehen müssen und können. Wie gesagt, wir vertreten 860.000 Menschen, sondern zur Demokratie auch gehört, dass Menschen die einfachste Form der Beteiligung, dieses Stimmrecht nutzen und eben auch mit dabei sind zu prüfen, was machen die eigentlich, wenn ich dann sie gewählt habe oder auch nicht, um dann eben auch zu gucken, was mit meiner Stimme passiert. Und deswegen ist die Frage der Transparenz, dass Abgeordnete auch zeigen müssen, was sie eigentlich machen mit dem Privileg, was sie haben, dass sie eben für 5 Jahre gewählt sind, Entscheidungen als Volksvertreter zu treffen, dass man das eben auch transparent macht. Und da gibt es tatsächlich Tools, die wir nutzen können als Abgeordnete, die, das sage ich auch so ehrlich, nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen nutzen. Mhm.
Herr Liedtke, wenn wir aber jetzt über Vertrauen oder beziehungsweise Vertrauensverlust sprechen, und das haben sich ja jetzt eben auch schon einige Hörer, Hörerinnen beteiligt, die ja auch ganz konkrete Punkte rauspacken und sagen, an der Stelle hat mich die EU verloren. Wo hat man denn dann aber Chancen? Vertrauen muss man ja zurückgewinnen, das wieder ja, sich zu erarbeiten.
Das Problem ist, dass Europa so ein Fall für Spezialisten ist. Es ist nicht so, dass auch die Verfahren, Entscheidungsverfahren intransparent wären. Also man kann minutiös jeden Gang der Gesetzgebung online verfolgen, von Stellungnahmen des Parlaments, des Rates, Abstimmverhalten einzelner Abgeordneter. Also wenn man will, könnte man. Es ist natürlich enorm anforderungsvoll, sich das dann alles selber zu erarbeiten. Das Problem ist einfach, dass die Entscheidungsprozesse in Brüssel viel zu weit weg sind von der Lebenswirklichkeit der Menschen, weil es eine räumliche Distanz hat, weil es in den nationalen Nachrichten weniger Beachtung findet als Entscheidungen, die im Bundestag getroffen werden. Die Bundestagsdebatten werden alle live übertragen. In den nationalen Talkshows sitzen überwiegend Politikerinnen und Politiker aus der Bundes- oder auch der Landesebene, selten und eigentlich nur dann, wenn es um Europa geht, auch jemand aus Brüssel. Und das ist grundweg falsch. Warum sollte man diese Person nicht auch stärker in die öffentliche Debatte einbeziehen? Ich hatte schon davon gesprochen, dieses Spitzenkandidatenverfahren, was da ja zu gedacht war, den Protagonisten in Brüssel ein Gesicht zu geben. Man darf es nicht darauf verkürzen, dass es nur um diese Gesichter gehen muss, sondern dass diese Gesichter politische Botschaften verkörpern und transportieren. Also, dass es am Ende des Tages auch wieder um Inhalte geht und nicht nur um ein nettes Gesicht, ein nettes Plakat. Und Da sind wir eigentlich alle zusammengefordert, das stärker auch in den öffentlichen Fokus zu rücken, auch vielleicht mehr solcher Sendungen wie diese zu machen, dass wir konkret über Europa sprechen und zumindest hier versuchen, ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, wie Entscheidungen ablaufen. Dass es eben höchst komplex ist, aus 27 Staaten mit über 200 nationalen Parteien im Europäischen Parlament da Kompromisse zu schließen und dass uns das immer wieder gelingt, das ist schon ein enormer Erfolg für sich, dass wir es geschafft haben, auf zivile Form eine so große Regelungsdichte zu erreichen. Und Brüssel tut viel für die Menschen, was den Verbraucherschutz angeht und so weiter. Aber man kann das nicht alles nur auf den Europaabgeordneten abladen. Dafür sind es zu wenige. Dafür haben sie zu wenig Zeit und auch zu wenig Kapazitäten.
35 sind zugelassen, alleine ja aus Deutschland. Vielleicht bleiben wir kurz vor den Nachrichten noch mal einmal und machen das Thema noch mal wirklich stimmig und runter, Lidke. Aber eigentlich haben Sie ja gesagt, dass wir uns auch eben so schwer tun, unsere Ausgangsfrage mit der EU, weil man es eben nicht vergleichen kann mit der Bundestagswahl, auch mit der Zusammensetzung im Bundestag, und dass es auch einfacher wäre, wenn Parteien es uns auch leichter machen würden, jetzt mal in Anführungsstrichelchen. Was meinen Sie damit?
Parteien und das System auch selber. Also es müsste an verschiedenen Schrauben gedreht werden. Also das System muss reformiert werden. Aber es fängt schon bei den Parteien an, was sie aus eigener Kraft tun könnten, stärker integrativ zu arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir im Europawahlkampf jetzt in Kürze der Zeit die Programme der großen europäischen Parteien, also der EVP, der SPE, hier vorgelegt bekommen an den Infoständen, sondern die Programme der CDU, der FDP, der Grünen und der SPD. Also nationale Programme, die Debatten, die hier im nationalen Raum geführt werden, widerspiegeln. Das muss nicht unbedingt Europapolitik sein. Und da ist schon der erste Fehler. Weil dann kommt die SPD, dann kommt Frau Burkhardt in ihre Fraktion und trifft auf ihre Kollegen aus Italien, Spanien, Portugal, die wiederum auch alle ihre eigenen Programme haben. Das heißt, ich muss da aus 27 Ländern ein Arbeitsprogramm für eine Fraktion schmieden. Und dann muss ich mit diesem Kompromisspapier an die anderen Fraktionen rantreten und an die Kommission und an die 27 Mitgliedstaaten und aus diesem Kompromiss, aus diesem Wust an Kompromissen, dann den finalen Kompromiss schmieden. Das ist viel zu kompliziert. Und dadurch verliere ich auch Wähler, weil die gar nicht mehr wissen, was wird denn jetzt eigentlich von meiner Abgeordneten da in Brüssel vertreten, weil ich etwas gewählt habe, was dann gar nicht mehr zur Debatte steht.
Wobei andersrum, Frau Burkhardt, vielleicht möchten Sie einmal kurz noch antworten. Wenn das nicht so wäre, könnten Sie ja auch die Themen aus Schleswig-Holstein gar nicht mit nach Brüssel nehmen, oder? Denke ich jetzt falsch.
Ganz genau. Also ich bin davon überzeugt, dass das Europäische Parlament der Ort ist, wo die europäischen Entscheidungen gerade deswegen getroffen werden, weil wir aus allen Ecken Europas mit unterschiedlichen parteipolitischen Hintergründen zusammenkommen, um genau über diese Fragen zu streiten. Und ich habe in dieser Anfangsumfrage, da gab es ganz viele Zus, zu wenig, zu viel, zu weit weg, zu groß. Natürlich dauert es länger, auf europäischer Ebene Gesetze zu verhandeln, weil diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Aber gerade im Europäischen Parlament zeigen wir ja, wie es funktionieren kann. Um ein Beispiel zu nennen, allein in meiner Fraktion sind ja 146 Abgeordnete aus 26 Ländern und jetzt aufpassen, 34 Parteien. Das heißt, teilweise haben wir sogar aus einem Land mehrere Parteien. Und dann ist es natürlich komplex, da erstmal eine Position zu finden. Und das ist ja gerade das Spannende und wieso ich auch immer versuche, so zu europäischer Politik zu begeistern. Denn es ist eben so, dass es manchmal so ist, dass ich mit einer spanischen Sozialdemokratin nicht zusammenkomme, dafür aber mit einem schwedischen Konservativen. Und auf europäischer Ebene funktioniert das, weil wir ja gar nicht so sehr die Opposition-Regierung haben, sondern man eben in der Sache auch Abgeordnete überzeugen kann. Man hat natürlich versucht, eine Fraktionslinie zu machen, aber das ist das Spannend. Es ist so ein politischer Ort mit unterschiedlichen Perspektiven aus allen Ländern. Und natürlich ist es ein bisschen komplexer, aber da ist es trotzdem die europäischste Art und demokratischste Art der Entscheidungsfindung. Und deswegen ist für mich auch das Europäische Parlament das Herz der europäischen Demokratie.
Das wäre jetzt ja fast schon ein schönes Schlusswort, Frau Burkhardt. Aber nein, wir haben Gott sei Dank noch eine halbe Stunde, weil wir haben, glaube ich, auch noch einige Fragen auf dem Zettel. Wir hören uns auch gleich wieder in dieser Redezeit, in der wir klären wollen, warum wir uns mit der EU eigentlich so schwer tun, wenige Wochen vor der Europawahl. Aber vorher hören wir noch mal, was in der Welt gerade wichtig ist.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.31 Uhr mit Constanze Semidey. Nach dem Raketenangriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sorgt sich auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen um die Sicherheit ihres Personals vor Ort. Die israelischen Attacken auf Krankenhäuser, medizinisches Personal und Zivilisten müssten aufhören, fordert der Geschäftsführer Katzer auf NDR Info.
Natürlich sind auch die Einrichtungen, in denen wir arbeiten, klar gekennzeichnet. Wir sind mit den am Konflikt Beteiligten immer wieder im Gespräch, um die Position der Mitarbeitenden und auch der Gesundheitseinrichtungen klar zu signalisieren und können letztendlich nur dann arbeiten, wenn sie akzeptiert sind. Wenn zum Beispiel dann Angriffe näher kommen, dann müssen wir Behandlungen einstellen, müssen Patientinnen unbehandelt lassen, um den Schutz der Mitarbeitenden zuerst zu gewährleisten, wenn zum Beispiel Schutzräume da sind.
Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen auf NDR Info. Auf Antrag Russlands befasst sich der UN-Sicherheitsrat zur Stunde mit dem Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien. Der Iran wirft Israel vor, für die Attacke in Damaskus verantwortlich zu sein. Aus New York, Antje Passenheim.
Bei den Vereinten Nationen wächst nach dem Angriff die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte die Attacke auf die iranische Botschaft in Syrien. Bei dem Luftangriff sind, soweit bekannt, 13 Menschen getötet worden, darunter auch 2 iranische Generäle. Der Iran beschuldigt Israel für die Attacke und drohte mit Vergeltung. Eine offizielle Erklärung aus Israel zu dem Angriff gibt es bislang nicht.
US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi haben erstmals seit ihrem Krisentreffen im November wieder miteinander telefoniert. Das teilte das Weiße Haus mit. Es sei eine offene und konstruktive Diskussion gewesen, in der Biden auch viele kritische Punkte angesprochen habe. Darunter waren Chinas Haltung zu Taiwan, die Unterstützung für Russlands Rüstungsindustrie sowie die Handelspraktiken Pekings. Die beiden Präsidenten hatten sich im November nach einem Jahr Funkstille in San Francisco persönlich getroffen und regelmäßige Telefonate vereinbart. Im Schweizer Kanton Wallis sind bei einem Helikopterabsturz 3 Menschen ums Leben gekommen. 3 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Der Hubschrauber sei auf einem Landeplatz am Gipfel des Bergs Petit Coban aus bisher ungeklärter Ursache in den Nordhang des Bergs gerutscht. An Bord war neben dem Piloten ein Bergführer mit 5 Kunden. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle will nun Ursache und Hergang des Unfalls klären. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht meist regnerisch, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, von Südwesten her Regen, maximal 5 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag weiter Regen bei 9 bis 14 Grad. Am Freitag erst Wolken und Schauer, später wird es heiter bei 10 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Und noch eine gute halbe Stunde sprechen wir heute Abend über Zweckehe statt Liebe. Warum tun wir uns mit der EU so schwer? Schön, dass Sie mit dabei sind, uns zuhören. Wir haben einige Punkte, einige Ideen in der Redezeit schon gehört. Und jetzt habe ich Janus Ibrahimi in der Leitung aus Bremen. Ich weiß, Sie haben gewartet. Vielen Dank dafür. Aber jetzt ist es auch Ihre Redezeit, Herr Ibrahimi.
Ja, guten Abend. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude. Mein Empfinden mitzuteilen. Und zwar, ich bin 40 Jahre alt und Familienvater und verfolge Politik schon aus Leidenschaft. Schade, dass ich auch nicht, sage ich mal, Kandidat oder wie auch immer. Die europäische Politik, das ist das Problem, dass wir Europapolitik halt verfolgen, aber Inlandpolitik so ein bisschen an die Seite schieben. Und da fangen schon die Probleme an, dass wir halt die Inlandpolitik nicht uns fokussieren, sodass nach außen auch die Politik, die europäische Politik, dadurch noch besser zu gestalten sind. Das heißt, Probleme, die wir haben im Inland, werden nicht beseitigt, um eine vernünftige europäische Politik zu führen. Deutschland war immer Vorreiter gegenüber anderen Ländern, die halt Maßnahmen bzw. Ideen umgesetzt haben, ein Europa zu kreieren, welches halt dank Deutschland immer Vorreiter war und viele Ländern nicht mit an einem Strand gezogen haben. Der einzige, muss man auch wirklich sagen, ist Frankreich, die haben immer mitgezogen, in welcher Lage auch immer. Aber wenn man sich die anderen Länder mal anschaut, osteuropäische Länder oder halt aber auch die Italien, Griechenland, Spanien, Südeuropa, da kommt einfach nichts von den Ländern, um ein starkes Europa nach wie vor, wie es in den Jahren zuvor auch da war, an einem Strand mitzuziehen, um eine vernünftige europäische Politik halt zu führen. Und da kam auch Stichwort, Putin möchte Europa spalten. Nein, ich finde nicht, und ich bin auch nicht politisch orientiert in dem Sinne, zu sagen, okay, Putin, alles was macht, ist es richtig oder ist es falsch? Das möchte ich auf jeden Fall nicht äußern und das ist auch nicht da mein Platz. Nur meine Meinung, mein Empfinden, solange ich auch Politik verfolge, Inland- und Auslandpolitik, wenn ich mir sehr viele Länder angucke, jeder zieht sich zurück, Deutschland ist immer in der Mitte und jeder zeigt mit dem Finger halt auf Deutschland. Da sind wir immer wieder im Fokus und kein anderer, wenn irgendwie hart auf hart kommt, ziehen sich alle zurück und das darf nicht sein.
Also die Rolle Deutschlands, genau, Herr Ibrahimi, das würde ich gerne mitnehmen und gleich auch an Helga Schmidt geben. Herr Ibrahimi hat ja jetzt nochmal aufgeführt und ich erinnere mich, dass wir diese Fragen ja auch öfter stellen, zum Beispiel wenn es um die Unterstützung der Ukraine ging, wo eigentlich die anderen Länder sind, Deutschland da ganz vorne. Herr Ibrahimi hat ja gerade gesagt, Deutschland hatte da eine Vorreiterrolle, aber die anderen ziehen nicht richtig mit. Ist das nur unsere Wahrnehmung, Frau Schmidt, oder ist das wirklich bei vielen oder den meisten Themen so?
Also bei dem Thema der Militärhilfe für die Ukraine sprechen die Zahlen da eine deutliche Sprache. Da hat Deutschland seit Kriegsbeginn ein Vielfaches dessen gegeben, was die drei nächsten großen Länder, also das sind Frankreich, Italien und Spanien, zusammengerechnet an Militärhilfe und an finanzieller Hilfe geleistet haben. Das ist ein großes Thema inzwischen auch bei der NATO, weil man sieht, dass die amerikanische Hilfe im Moment ausfällt. Da kommt es also auf die Europäer an. Bei den anderen Themen habe ich das jetzt gerade mit Interesse gehört, dass es so eine deutsche Selbstwahrnehmung, da Maßstäbe zu setzen. Aber das sehen natürlich viele andere Länder anders, auch bei der Ursache für die Abhängigkeit von den russischen Energielieferungen. Das war nun ganz eindeutig Deutschland, dass da ganz Europa in diese wahnsinnige, aus heutiger Sicht, extrem hohe Abhängigkeit bei den Gaslieferungen von Russland gebracht hat. Das war Angela Merkel persönlich, die Nord Stream 2 noch hat bauen lassen, als die Ukraine schon die Krim verloren hatte, also als Russland schon die Krim erobert hatte. Und das seit dem Kriegsbeginn dazu geführt, dass andere Länder das auch thematisiert haben, wie Deutschland einfach da eigene Interessen verwirklicht haben und da den Rest Europas, weil Deutschlands Volkswirtschaft nun mal wichtig ist, es ist die größte, da den Rest Europas doch in eine ziemliche Gefahrenzone gebracht haben. Jetzt aber, das muss man auch sagen, in einer Geschwindigkeit die Abhängigkeit von den russischen Gaslieferungen abbauen konnte, die wiederum auch interessante Reaktionen bei anderen Ländern auslöst, die beispielsweise im Falle Frankreichs auf keinen Fall auf die russischen Lieferungen an Uran verzichten wollen. Also das ist so ein ständiger Ausgleich von Interessen. Das ist eben Politik auf europäischer Ebene ganz besonders, denke ich. Aber dass Deutschland jetzt Vorreiter wäre in den entscheidenden Bereichen, nein, das kann ich nicht mehr bestätigen. Das ist im Bereich der Digitalisierung nicht so. Das ist im Bereich der Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr nicht so. Und das ist auch nicht oder noch nicht, muss man vielleicht sagen, im Bereich der Abhängigkeit von fossilen Energien. So, da sind die Skandinavier viel weiter bei der Erzeugung von Energien aus erneuerbaren Energien, also Windkraft und Sonne. Österreich ist weiter, da andere Länder auch im ökologischen Landbau. Also da sieht es jetzt eher so aus, dass Deutschland da einiges aufzuholen hat.
Frau Burkhardt, Sie sind ja Abgeordnete aus Schleswig-Holstein für die SPD im Europaparlament und nehmen an den Sitzungswochen teil. Was ist Ihre Selbstwahrnehmung, wenn wir gerade noch mal drauf zurückkommen, dass Deutschland immer eine besondere Rolle hatte, wie Herr Ibrahimi gerade meinte? Mit welchem Selbstverständnis oder wie nehmen Sie das wahr mit den anderen Abgeordneten?
Also natürlich wird immer auf Deutschland geschaut, weil Deutschland nun mal ein sehr großes Mitgliedsland ist und vor allen Dingen in meiner Fraktion natürlich auch eins, was die Bundesregierung anführt. Und deswegen hat man da nochmal ganz andere Erwartungen auch an eine von Sozialdemokraten geführte Bundesregierung. Aber grundsätzlich ist es so, dass man nach Deutschland schaut. Und ich finde, Frau Schmidt hat recht, dass wir an einigen Bereichen als Deutsche vielleicht auch mal in andere Länder schauen sollten. Also Digitalisierung im Baltikum, Sozialinfrastruktur, Investitionen, Spanien, super spannend, was da passiert. Also wir können schon, und das ist ja auch das Tolle am europäischen Projekt, viel voneinander lernen. Dass gerade aber bei den Fragen, die jetzt auch von Herrn Ibrahimi angesprochen wurden, Deutschland alleine geht, das kann ich so auf keinen Fall teilen. Also gerade bei den Hilfen der Ukraine-Hilfen war es ja auch dem Bundeskanzler und der Bundesregierung sehr, sehr wichtig, gemeinsam als Europäer vorangehen. Während wir hier in Deutschland ja eher die Debatte haben, dass wir da in Deutschland zu zögerlich sind, was die Lieferung von einigen Waffensystemen angeht. Also da klafft die Wahrnehmung auch manchmal auseinander. Und da würde vielleicht auch ein bisschen europäischerer Blick manchmal auf deutsche Politik gut tun, was aber auch in den letzten Wochen gerade auch ein Eindruck war, den wir in Brüssel sehr viel gehört haben, ist eher, dass Deutschland abseits stand, also Stichwort Lieferkettengesetz. Da hat sich ja die Bundesregierung enthalten gehabt, weil es Uneinigkeit bei den Koalitionspartnern gab. Also auch das ist eine Wahrnehmung, die es mal in Brüssel gibt. Und deswegen tut es gut, da auch mal ein bisschen den Blick nach außen zu setzen. Aber was ich als unter diesem Frust von Herrn Ibrahimi stehend sehe, ist eben auch eine mangelnde Wahrnehmung dessen oder Transparenz dessen, was eigentlich und wie komplex europäische Entscheidungsfindungen tatsächlich sind und wie frustrierend es dann auch ist, dass einige Sachen nicht vorankommen, weil eben zum Beispiel Einstimmigkeit gerade im Bereich der Außenpolitik herrscht. Ne? Also da sehen wir strukturelle Probleme und da lade ich nur alle, also ich höre hier übrigens zum Thema nicht, wir haben ja das Thema Zweckehe statt Liebe. Ich höre sehr viel Liebe und auch Wunsch, dass Europa besser funktioniert. Und deswegen ist es ja eigentlich so wichtig, dass alle ihre Stimme nutzen und vielleicht auch unser heutiges Gespräch als Startpunkt dafür nehmen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und auch mal überlegt, was passiert eigentlich am 9. Juni und wie kann man da eigentlich mitmischen.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, weil Lilara Burkhardt sagt da was vollkommen Richtiges. Die Menschen sind teilweise schon viel weiter als die Europäische Union selber. Oder man sollte vielleicht sagen, Teile der Europäischen Union. Auch das Parlament ist in vielen Bereichen schon viel weiter, wenn es darum geht, Europa in den Bereichen stark zu machen, wo es sinnvoll ist. Zum Beispiel bei der Außenpolitik oder bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Da ist ja die EU eigentlich primär gar nicht zuständig, aber eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer wünscht sich einheitliche Standards für einen Mindestlohn beispielsweise, ja. Wünscht sich weniger Einstimmigkeit, mehr Mehrheitsentscheidungen in außenpolitischen Fragen, weil Außenpolitik eigentlich nur noch im Zusammenhang Europas gedacht und gemacht werden kann und nicht mehr jeder kleine Einzelstaat für sich. Also ganz oft bremsen vor allem die Staats- und Regierungschefs den Fortschritt der europäischen Integration aus, weil sie natürlich auch ihren Einfluss nicht verlieren wollen. Also das schwingt schon Eigeninteresse mit. Aber wenn man auf Umfragen schaut, wie die Bürgerinnen und Bürger auf Europa, auf die EU selber gucken, sind wir schon Lichtjahre weiter eigentlich oder könnten Lichtjahre weiter sein.
Viele wünschen sich ja auch, dass auf EU-Ebene das verhandelt wird, was auf nationaler Ebene nur eingeschränkt möglich ist. Also Verteidigung haben wir gerade schon gehört, Klima ist ein großer Thema, Migration ist auch ein großes Thema. Wird das zu wenig gemacht?
Teilweise. Wir haben ja immer noch einen Kompetenzzuschnitt für Europa, der eigentlich mehr oder weniger noch aus den 50er, 60er Jahren resultiert. Also man kann sich ja schon die Frage stellen, muss die EU noch der größte Agrarsubventionsgeber sein oder ist das nicht vielleicht auch was man in die Mitgliedstaaten zurückgeben soll? Das ist ja ersonnen worden nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Ernährungssicherheit in Europa sicherzustellen. Davon sind wir heute zum Glück weit entfernt. Aber andere Fragen treten auf den Plan. Wenn wir einen Binnenmarkt haben, wenn wir Freizügigkeit haben, warum schaffen wir nicht soziale Mindeststandards in Europa, dass wir auch die sozialstaatliche Komponente angleichen? Wir haben oft Neiddebatten, wenn es darum geht, dann durch die Arbeitsmigration, ne, der Vorwurf, es kommen Leute nach Deutschland zum Beispiel, weil sie hier mehr Geld verdienen, um es in ihre Heimat zu schicken, weil sie höhere Löhne bekommen. All solche Dinge könnte man auch ausbremsen und Vorurteile ausbremsen und entkräften, indem man in diesen Bereichen auch stärker regulativ unterwegs sein würde. Im Sinne, wenn es um eine Reform der EU geht, dann muss es auch darum gehen, Kompetenzen vielleicht mal neu zuzuschneiden.
Mhm. Wobei, wenn Sie gerade das Beispiel ansprechen, wir hören ja gerade Erntehelfer dringend gesucht, wenn die jetzt in ihren Herkunftsländern genauso verdienen könnten wie hier, hätten wir noch größere Probleme. Also man sieht schon, wenn man an einer Stelle anfängt, muss man es halt auch zu Ende denken. Das ist vielleicht auch was die EU uns lehrt an dieser Stelle. Wir haben eine Mail bekommen aus Bremen von Hannes Kueni. Ich hoffe, ich spreche Ihren Nachnamen richtig aus. Und er schreibt, guten Abend, ich arbeite in einem weltweiten Logistikunternehmen und stelle fest, dass die Bedeutung der EU für unsere Wirtschaft und Handelsbeziehungen in der Bevölkerung völlig ignoriert wird. Alle wissen über den Streit wegen der Zeitumstellung oder die Kategorisierung der Bananenkrümmung. Davon hatten wir es vorher schon, die Gurke und die Banane. Aber die wirklich wichtigen Aspekte, vor allem der EWR, also der Wirtschaftsgemeinschaft, werden von den Medien viel zu wenig transportiert. Und ich glaube, Lieferkettengesetz haben wir gerade eben auch schon mal als ein Wort gehabt. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum fast Abschluss der Sendung, zum Wirtschaftsfaktor. Wir haben auf jeden Fall einen Hörer in der Leitung, nämlich Rüdiger Granz aus Rheinbeek. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich würde das auch noch mal ganz gerne aufgreifen, welche Rolle die Medien dabei spielen. Das ist ja eben auch schon genannt worden. Ich glaube, das, was der eine Herr eben gesagt hatte, dass man die sozialen Mindeststandards, die auf europäischer Ebene angestrebt werden, dass man die auch viel besser kommunizieren muss. Und da spielen die Medien natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn ich mir die Medien der Boulevardpresse anschaue, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Man kann sich natürlich darüber lustig machen und darüber witzeln, dass es keine Einigkeit gibt über die Einführung der Sommer- und Winterzeit. Aber man muss eben alle 27 Staaten, das wurde ja schon genannt, aufeinander bringen. Und natürlich hat Portugal und Spanien andere Interessen als Dänemark und Schweden. Ich meine, wie schwierig ist es alleine, in einer vierköpfigen Gruppe schon eine Einigkeit hinzukriegen? Also das muss man einfach bedenken. Ich empfinde das nicht, wie der eine Hörer vorhin gesagt hat, dass die europäische Gemeinschaft uns gängelt, sondern ganz viele sozialpolitische und gesundheitspolitische Gesetze sind auf europäischer Ebene angeschoben worden, wie Frau Schmidt, glaube ich, auch gesagt hat, dass Deutschland keine Vorreiterrolle mehr hat. Ich komme aus dem Arbeitsschutzbereich, zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz vor 27 Jahren ist angeschoben worden über die Europäische Union. Die Regelung zur Bildschirmarbeit ist 2014 angeschoben worden über die Europäische Union. Wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir heute im Gesundheits- und Arbeitsschutz keine Regelung am Arbeitsplatz, wie man mit der Bildschirmarbeit umgeht. Vorher haben wir immer nach der EU-Rahmenrichtlinie gearbeitet. Auch das Lieferkettengesetz, auch wenn es in Deutschland abgewehrt worden ist, ich bin ein Vertreter für das Lieferkettengesetz, aber es hat ja ein positives Moment, nämlich es geht ja um Menschenwürde und internationale Arbeitsbedingungen, ist auf europäischer Ebene angeschoben worden. Und Deutschland hat das blockiert, beziehungsweise bestimmte Kräfte. Also man kann diese Liste fortsetzen, auch den Mindestlohn auf europäischer Ebene. Also ganz viele Dinge sind angeschoben worden auf europäischer Ebene, die wir als selbstverständlich erachten. Und das als Gängelung zu bezeichnen, wo wir sozusagen im Komfortbereich uns bewegen und gute Bedingungen hier in Deutschland haben, Das sehe ich anders. Also ich werde zur Wahl gehen und möchte ganz gerne das unterstützen, auch wenn es natürlich viele Dinge gibt, die auf europäischer Ebene reformiert werden müssten. Aber vielleicht müsste man im Detail sich die einzelnen Parts ansehen. Und das müsste meines Erachtens, aber das hatte ich schon gesagt, mehr über die Medien auch transportiert werden.
Herr Granz, im Herzen sind Sie glühender Europäer, haben wir gehört. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja, gerne.
Einen guten Abend noch für Sie und vielleicht Frau Schmidt oder vielleicht auch mögen Sie anfangen und Frau Burkhardt setzt noch mal fort. Die Frage, wie transportiert man es? Also warum kommen die guten Sachen, so wie Herr Granz gerade auch gesagt hat, jetzt können wir natürlich nicht für Boulevardmedien sprechen, aber klar, das klickt natürlich auch besser oder es gibt mehr eine Schlagzeile her, wenn wir schon wieder die Zeitumstellung nicht geschafft haben. Liegt es auch mit, Frau Schmidt, in der Natur der Sache, dass wenn man dann ein Lieferkettengesetz wirklich erklären muss, man dafür Zeit und Raum braucht und es vielleicht auch manchmal ein bisschen trockener wird?
Ja, wobei, da haben die bundespolitischen Themen es ja auch nicht einfacher. Ich glaube, dass einfach bei diesen Umfragen immer Fragen gestellt werden, die auch inzwischen ein bisschen absurd sind, die man auf nationaler Ebene nie stellen würde. Fühlen Sie sich zur EU zugehörig? Ja gut, da sagen eben 20% der Deutschen eher nicht. Ich finde, das ist gar nicht viel. Aber kann man sich im Ernst so eine Frage vorstellen, fühlen Sie sich der Bundesrepublik Deutschland zugehörig oder fühlen Sie sich der Französischen Republik zugehörig? Das würde man nie fragen. Und das suggeriert ja so ein bisschen, als könnte man die EU noch in Frage stellen. Und das ist ja nicht mehr. Und ich glaube, dass wir jetzt in dem bevorstehenden Wahlkampf einen ganz neuen Wahlkampf erleben werden, weil wir zum ersten Mal wirklich eine parteipolitische Auseinandersetzung haben werden. Wir haben eine Kommissionspräsidentin, die amtiert, die Wahlkampf machen muss mit einer eigenen Partei, die das Kernprojekt ihrer Politik, den Green Deal, die Modernisierung, die umweltfreundliche Modernisierung der Produktionsweisen, ablehnt. Die wollen das rückabwickeln. Wir haben es mit einer Partei, mit mehreren Parteien zu tun, die die Atomkraft wieder einführen, wieder auch aus Steuermitteln unterstützen wollen. Die Liberalen und auch die Christdemokraten auf europäischer Ebene, die CDU, CSU in Deutschland. Wir haben also in zentralen Fragen, die die Leute, glaube ich, wirklich interessieren, dann weiß man auch als Wähler, was muss ich denn wählen, wenn ich wieder neue Kernkraftwerke haben will in Europa? Dann weiß man das. Und was muss ich wählen, wenn ich das nicht will? Das war ja in früheren Zeiten nicht so. Da wurden ja die spannendsten Themen immer so ein bisschen rausgehalten aus dem EU-Wahlkampf. Und ich glaube, das wird jetzt anders. Und ich kann mir vorstellen, dass dann der Streit, der ja etwas sehr Fruchtbares, Positives ist in der Politik, auf europäischer Ebene auch wirklich eine konstruktive und auch eine unterhaltsame, interessante Facette dieses Wahlkampfs sein wird. Da war ja früher eher langweilig, wenn ich jetzt gegen die Türkei war oder für die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union, wusste ich ja gar nicht, was ich wählen sollte, weil die Parteien das gar nicht sich getraut haben zu thematisieren. Ich glaube, das ist jetzt anders.
Frau Burkhardt, Sie sind ja selbst auch demnächst Wahlkämpferin, aber Sie sind auch schon seit 5 Jahren in Brüssel und Sie wollen gerne bleiben im EU-Parlament. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Sie setzen sich ja vor allem auch für junge Menschen ein, für Politikbildung, politische Bildung, ein Verständnis eben auch für Brüssel, gerade auch in Schulen. Vielleicht auch da nochmal bei Ihnen abgefragt, was sind die Themen, die Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein gerade bewegen? Oder ist für die auch ein Thema, ich darf ab 16 jetzt wählen gehen, mache ich es oder mache ich es nicht?
Also vielleicht nur um einen Eindruck schon mal zu bestätigen, den Frau Schmidt geschildert hatte, den ich teilen kann. Ich war jetzt ja schon in den ersten Runden, wo dann auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien dabei waren. Und ich kann schon auch sagen, dass es auf jeden Fall politischer wird. Ich möchte aber schon auch Herr Granz Frage über die Rolle der Medien in der Thematisierung von europäischer Politik nicht ganz runterfallen lassen, weil ich glaube, sie ist eine ganz wichtige, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, über europäische Gesetzgebung zu berichten. Und gerade weil auch bei der ARD, soweit ich weiß, deutlich weniger Menschen in Brüssel sind als Leute, die das Geschehen in Berlin verfolgen, ist natürlich die Frage danach, wen hört man zu, welche Stimmen lässt man sprechen, eine ganz große. Was ich aber immer wieder merke, ist, dass ich wirklich, Achtung Wortwitz, die Uhr danach stellen kann, dass ich eine Anfrage zur Zeitumstellung bekomme. Aber wenn es dann eben um wirklich Gesetze geht, wo ich super viele Anfragen bekomme von Leuten, also ich habe gerade an der Verpackungsverordnung verhandelt, da geht es darum, wie wir Verpackungsmüll in der EU reduzieren können. So oft kriege ich Fragen, gerade auch aus Schulen von jungen Leuten, wieso haben wir so viel unnötige Verpackungen, warum müssen Gurken im Plastik gepackt sein und so weiter. Also ein Gesetz, was offensichtlich den Nerv der Zeit trifft, wo viele Bürgerinnen und Bürger sich weniger Verpackungsmüll wünschen. Was ist das, was in vielen, vielen Schlagzeilen stand? EU verbietet Camembert-Packungen, EU verbietet Zuckertüten. Da wurde das eben auf eine catchy Schlagzeile gepackt, die natürlich mit der Dimension und der Bedeutung des Gesetzes wenig zu tun hat. So, da müssen wir eben aufpassen, wie diese komplexen Fragestellungen, die wir dort verhandeln, eben auch gut transportiert werden. Ich halte das für einen unglaublich schwierigen Job und habe großen Respekt vor Journalistinnen, die das machen. Aber auch das ist natürlich etwas, was gerade von denjenigen, die Europa vielleicht angreifen wollen, aber leider auch zunehmend aus dem proeuropäischen Lager kommt, ne? Diese Vorwürfe der EU als Bürokratiemonster und das ist alles so kompliziert und lass mal lieber weniger machen, halte ich für Quatsch, weil wir haben uns entschieden, Grenzen innerhalb Europas abzubauen. Wir haben uns entschieden, gemeinsam zusammenzuarbeiten und jetzt so zu tun, als könnte man dann einfach nichts mehr machen und das würde alles funktionieren mit der Digitalisierung, mit der Klimapolitik, mit der Migration. Das ist ein bisschen zu einfach und ich glaube, viele Leute wollen auch nicht zu einfache Antworten. Die wollen einfach, dass man ihre Probleme und ihre Sorgen ernst nimmt. Und genau darum geht es eben, finde ich, nicht nur in den nächsten Wochen, sondern eigentlich jeden Tag, seitdem ich zumindest hauptamtlich jetzt Politik im Europäischen Parlament machen kann, dafür zu sorgen, dass diese Distanz zwischen dem, was jeden Tag in Brüssel passiert und dem, was Menschen jeden Tag bewegt, einfach kleiner werden muss. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun und das können eben nicht nur die einzelnen Vertreter der Abgeordneten machen.
Und manchmal geht es auch darum, dass Distanzen einfach zwischenmenschlich abgebaut werden. Ich glaube, es ist schon unser letzter Hörer für heute. Michael Dreher aus Lüneburg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich wollte eigentlich ganz allgemein nochmal mich als Befürworter der EU sozusagen outen. Und das hatte ich auch ihren Mitarbeitern gesagt. Also ich bin 1979 habe ich zum ersten Mal gewählt. Aber zum ersten Mal die Direktwahl des Europäischen Parlaments. Ich fand es ganz toll, dass es möglich war, für mich da zu wählen. Ich war in Frankreich, ich war im deutsch-französischen Jugendaustausch und ich fand das ganz toll, dass wir diese Möglichkeit hatten, eben auch über Ländergrenzen hinweg uns zu treffen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir jetzt diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben mit einer Währung, also bei vielen, vielen Ländern. Und dass wir jetzt auch in der Lage sind, sozusagen auch in der Weltweit sozusagen aufzutreten. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch sozusagen als nicht nur als Wirtschaftsgemeinschaft, das war es ja am Anfang, sondern auch als Wertegemeinschaft in der Welt auftreten. Gerade in der jetzigen Situation in Europa. Ich fühle mich wirklich sicherer, in einem Verein in Europa zu leben, auch gegenüber den Bedrohungen, gegenüber Russland, vor dem ich wirklich jetzt irgendwie körperlich Angst habe. Und gegenüber auch in den USA, aber nicht als Feind jetzt, aber sondern als sozusagen als wie soll man das sagen, als
Union.
Als Union,
ja.
Als Werteunion und als Mitspieler in der Welt, die sozusagen dem Gedanken der Demokratie und der Menschenrechte verpflichtet ist und über hunderte Millionen Menschen verfügt.
Herr Dreher.
Aber das geht nicht um Macht oder ja. So, es geht einfach um darum, dass ich mich da eigentlich geborgen fühle, wenn ich das so sagen darf.
Ihr Gefühl. Das haben wir ja auch gefragt. Zweck Ehe oder Liebe haben wir ja gefragt. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss doch noch einen emotionalen Moment ja gehabt. Herr Dreher, Dankeschön für Ihren Anruf. Und wir sind jetzt wirklich schon in den letzten Minuten. Wir kommen vielleicht zu unserer Schlussrunde und werden da auch noch mal emotional mit unseren Gästen. Weil es sind jetzt noch ein paar Wochen bis zu den Europawahlen. 6. bis 9. Juni in Deutschland, dann am Sonntag, den 9. Juni, der große Wahltag. Wenn es bis hier noch keine große Liebe ist, Herr Littke, ist es dann mehr ein Frühlingsflirt, dem man doch noch Chancen geben sollte? Wo sehen Sie die Chancen in den nächsten Wochen?
Auf jeden Fall. Selbst wenn es zur Liebe kommen sollte, ist das ja manchmal ein länger Prozess. Jede Ehe kann ein Lied davon singen, wie lange sowas dauern kann. Aber ich glaube, wenn man in die Bevölkerung reinhört, dann ist dann schon das Bewusstsein da, Europa wird gebraucht, Europa hat auch was Gutes für sich. Und selbst wenn nicht alle zur Wahl gehen, ein Großteil der Bevölkerung unterstützt diese Idee und in dem Sinne sei aufgerufen, dann am 9. Juni dem auch Ausdruck zu verleihen, indem man sein Kreuzchen macht.
Liebe oder Zweckehe, Frau Burkhardt, aber wir haben im Moment gerade gar keine Alternative.
So würde ich es nicht sagen. Ich habe sehr viel Liebe gehört und in jeder Liebe wird ja auch manchmal gestritten und das müssen wir die nächsten Wochen tun, darüber, wie es am besten in Europa weitergeht. Ich möchte mich bei allen Zuhörern danken, das war wirklich schön, so viel Europa-Liebe und auch Wunsch nach Veränderung zu hören. Bleiben Sie da auf jeden Fall bei und ich freue mich, wenn das viele vielleicht heute zum Anlass genommen haben, ein bisschen mehr über die Liebe und über das, wie man diese Beziehung weiterflechten soll, nachzudenken.
Und Frau Schmidt, wir hier bei NDR Info, aber auch bei Ihnen im ARD-Studio Brüssel nehmen mit, wir müssen noch viel öfter miteinander sprechen.
Ja, und ein paar Fakten wollte ich noch nachreichen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland bei der Europawahl war zuletzt 61%, in Hamburg zu ungefähr gleichen Zeit 63%, also gar nicht so ein großer Unterschied.
Und das war sie, die Redezeit für diesen heutigen Dienstag. Morgen dann ein Jahr ohne Corona-Auflagen. Hat sich die Gesellschaft verändert? Die Sendung morgen dann ab 21 Uhr.